Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich sag's euch, das war heute gar nicht so leicht, diesen Podcast aufzuzeichnen. Beim ersten Anlauf stelle ich Christoph eine Frage und er sagt, wenn du was wissen willst, dann komm halt her. Dann habe ich gesagt, Christopher, sei mir nicht böse, aber du sitzt in Berlin und ich 60 Kilometer südlich von München. Das haut nicht hin. Wenn du mir die Fragen nicht so beantwortest, dann müssen wir abbrechen. Dann hat sich der Konstantin eingeschaltet. Dann soll er halt abbrechen. Dann haben wir halt kurz unterbrochen. Ich würde mal sagen, so knapp 10 Minuten. Und die Sache geregelt. Und dann hat's doch noch geklappt. Auch wenn sich einer der beiden, ich sage jetzt nicht wer, nachher furchtbar aufgeregt hat und mir unterstellt hat, dass ich als Retourkutsche absichtlich blöde Fragen gestellt habe. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 22. Spieltag und zwar ohne Unterbrechung mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter ist er @ramc. Hallo Christopher.
Servus.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_eckner. Hallo Konstantin.
So eine Schweinerei.
Bevor wir anfangen mit diesem 22. Spieltag und diesem einen Spiel, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr wollt, hören wir uns schon morgen oder besser gesagt am Dienstagabend wieder, denn wir probieren was Neues aus, machen vor dem Champions-League-Spiel der Bayern bei Juve einen Live-Check. Also vor dem Spiel, 20.15 Uhr bis 20.45 Uhr bis zum Anpfiff, dann in der Pause und dann auch noch eine Schlussanalyse nach dem Abpfiff. Wir drei, vielleicht kommt auch noch Alex Feuerherd von Colinas Erben mit dazu und ja, dann machen wir das live zu hören über die www.checkpot.fm und wir stellen es dann nachher auch als Podcast zur Verfügung. So viel zur Champions League. Jetzt zur Bundesliga. Konstantin, was nimmst du vom Spieltag mit in die Woche?
Eindeutig. Felix Zweier hat den Fußball nie geliebt.
Ich glaube, darüber werden wir noch länger sprechen. Deswegen die Frage an Christopher, was nimmst du vom 22. Spieltag mit in die Woche?
Dortmund könnte Meister werden oder würde Meister werden mit solchen dreckigen Siegen, wenn es nicht noch die Bayern gäbe, die es auf wundersame Weise genauso hinkriegen.
Da würde ich mich anschließen, beziehungsweise das noch ein bisschen ausweiten. Ich nehme mit in die Woche, dass es an der Zeit ist, dass Borussia Dortmund das Saisonziel ändert und zwar mit aller Macht die Bayern angreifen. Und ich erwarte nicht, dass sie das aggressiv machen und das bei jeder Gelegenheit betonen, sondern eher so schmusig lächelnd wie Thomas Tuchel einfach mal erzählen, ja, alles ist toll, die Mannschaft spielt super und jetzt wollen wir natürlich noch Meister werden, weil es gibt ja kein anderes Saisonziel mehr, also zumindest in der Bundesliga. 15 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen kann eigentlich nur dazu führen, dass Borussia Dortmund jetzt nochmal versucht, da anzureißen und es ist sauschwer, die Bayern spielen eine überragende Saison, aber Borussia Dortmund, ja, dieser beste Tabellenzweite aller Zeiten und es gibt ja nur noch das Ziel in der Liga. Champions League ist erreicht. Klar, international muss man schauen, wie weit man in der Europa League kommt, aber den Erfolg in der Europa League da höher zu hängen als die Meisterschaft, finde ich ein Quatsch. Man hat noch das direkte Duell, man kann da auf 5 rankommen. Vielleicht stolpern die Bayern nochmal. Dortmund, Christopher, du hast das gesagt, gewinnt diese Spiele, die ja sonst eigentlich nur die Bayern gewinnen. Klar, haben halt zum Beispiel gegen Hertha BSC, gegen HSV, gegen Hoffenheim, gegen Darmstadt ein bisschen mehr abgeleert, aber sie spielen eine tolle Saison. Und ich erwarte mir das von den Offiziellen, dass sie einfach auch mal ganz klar sagen, es geht jetzt da noch um die Meisterschaft, auch wenn es vielleicht dann am Ende nicht reicht. Das also zum Einstieg und dann machen wir gleich weiter mit dem, was Konstantin schon angerissen hat, nämlich mit dem Spiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund und natürlich mit der entscheidenden Szene vor dem 0:1 und vor allem dann nach dem 0:1 die Auseinandersetzung Felix Zweier gegen Roger Schmidt, die Reaktion von Zweier dann darauf, die Spielunterbrechung, vielleicht auch noch die Reaktion von Rudi Völler darauf und die Lehren, die wir daraus ziehen. Christopher, mit einem Tag Abstand, einem guten Tag Abstand, wie ordnest du die Geschichte mittlerweile ein?
Eine sehr gute Frage. Also ich tue mich unheimlich schwer, da eine abschließende Entscheidung zu treffen oder mir auch eine Meinung herauszubilden. Ich glaube, unterm Strich haben alle irgendwie verloren, weil ich glaube, sowohl Zweier als auch Völler als auch Roger Schmidt mit dem kompletten Verhalten und wie alles abgelaufen ist, ist, glaube ich, in der Summe einfach nicht so gut gelaufen und hat halt irgendwie so ein bisschen das dargestellt, was vielleicht auch, ich drehe das Rad jetzt mal ganz groß, gesellschaftlich auch so ein Stück weit schief läuft, dass halt einfach so oft aneinander vorbeigeredet wird, irgendwie in dieser hektischen Zeit. Und so hat sich das halt hier jetzt auch dargestellt. Jeder hat so ein bisschen auf sein Recht gepaart oder beharrt und das Ganze ist dann ein Stück weit dann so eskaliert, dass die Mannschaften weil ein Trainer den nicht auf die Tribüne wollte, den Platz verlassen mussten. Und ich glaube, das hätte man einfach mit ein Stück weit mehr Kommunikation, aber auch mit einem Stück weit mehr Einsicht und auch Akzeptanz des Gegenübers einfach hätte besser lösen können. Und das finde ich eigentlich unheimlich schade, weil das Spiel war bis dahin eigentlich ziemlich interessant und hat durch den Treffer noch einen besonderen Drive bekommen, weil Leverkusen einfach ein Stück weit gefordert war. Und das hat einfach so dieses ganze Spiel kaputt gemacht. Und das hat mich dann schon ein Stück weit geärgert, weil es hätte halt einfach so viel anders laufen können und wäre, glaube ich, in der Summe dann auch für alle Parteien halt noch zufriedenstellend gewesen. Und deswegen bin ich eher etwas so ratlos enttäuscht.
Ich muss ja sagen, ich fand's sensationell, wie der Zweier runtermarschiert ist und eigentlich dieser ganzen Branche mal den Spiegel vorgehalten hat. Also man muss auch wirklich sagen, es waren ja bei Leverkusen wirklich die Offiziellen, es war Schmidt und es war dann nach dem Spiel Völler, die so abgegangen sind und die sich gar nicht mehr eingekriegt haben. Wenn ich mir Kießling im Interview anhöre bei den Kollegen von Sky, der sagt dann, ja, es war ein blöder Ballverlust und eine blöde Situation, wollte sich natürlich auch nicht zu dezidiert dazu äußern, aber sagt dann, war dann alles ruhig in der Kabine und so weiter und dann hätte man es vielleicht dann auch damit dabei belassen können, aber dann kommen dann von den Leverkusen oder von Schmidt und von Völler die Schuldzuweisungen. Aber dieses Verhalten an der Seitenlinie von Schmidt hat mich unglaublich gestört und ich fand es cool, dass Zweier dann einfach mal gesagt hat, ja gut, dann kühlen wir jetzt alle mal runter und dann unterbreche ich halt einfach. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Konstantin, siehst du es ähnlich oder siehst du es anders?
Also ich sehe es ähnlich, weil ja auch Schmidt zumindest dann kurz die Gesichtszüge entglitten sind, als dann Zweier wirklich quasi das Spiel unterbrochen hat. Er hat ja vorher zu Kießling so gesagt, dann soll er halt abbrechen. Aber das war mehr so eine Aussage, ich glaube, die war so ein bisschen flapsig dahingesagt, nach dem Motto, das macht er eh nicht. Also das ist hier so ein großes Topspiel, Sonntagnachmittag, Sonntagabend dann fast schon, nach dem Motto, der Zweier hat eh nicht der Schiri hat eh nicht die Eier, da jetzt irgendwie das Spiel abzubrechen, weil er Zweier wahrscheinlich schon gesagt hat, also er muss eben jetzt auf die Tribüne, ansonsten muss abgebrochen werden. Und das ist nun mal erstmalig jetzt zumindest in der Bundesliga passiert. Gab es vorher eben nicht und hat sich wahrscheinlich auch Roger Schmidt in dem Moment nicht ausmalen können, dass dann wirklich in dem Moment zumindest das Spiel unterbrochen wird. Und so ein bisschen auf der Kippe stand schon fast, dass dann vielleicht am Ende noch abgebrochen wird. Also war die Reaktion von Zweier zumindest in dem Fall gut. Über den Hergang, dass er das so aus 60 Metern angezeigt hat, dass er dass Schmidt auf die Tribüne musste, darüber kann man sicherlich streiten, ob das so richtig war. Es ist eben so, dass für die Schiedsrichter empfohlen ist, dass der Kapitän auch Ansprechpartner ist und dass man nicht unbedingt zum Trainer gehen soll, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass es nicht unbedingt deeskalierend wirkt, sondern eher noch eskalierend dann sein kann, wenn man eben dann direkt die Konfrontation mit dem Trainer sucht. Und sagen wir, das Spiel war relativ aufgeheizt. Von den Leverkusen kam gerade in der zweiten Halbzeit dann viel, also bei jeder Aktion dann viele Diskussionen bis zu dieser 64., 67. Minute dann. Und von Schmidts Seiten ja auch, der wurde ja in der ersten Halbzeit schon mal ermahnt. Also vielleicht hat auch Zweier gesagt, nee, also mit dem mache ich jetzt kein persönliches Gespräch, weil der ist mir einfach zu aufgehitzt. Da muss ich wiederum sagen, das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn jemand irgendwie so auf 180 ist, ist es manchmal auch ganz gut, dass man vielleicht sagt, okay, ich gehe jetzt einfach. Also jetzt im persönlichen Leben hat man vielleicht auch mal so einen Fall, wo man sagt, okay, also mit dir ist jetzt irgendwie nicht zu reden, dann lasse ich es jetzt einfach an der Stelle und kühl dich mal runter. Und in dem Fall war es vielleicht so, dass er dann meint, dann geh mal auf die Tribüne und beim nächsten Spiel kannst du dann wieder von vorn anfangen. Und deshalb, klar, hat es sich dann hochgeschaukelt. Schmidt hat dann diese etwas herablassende Geste gemacht, dass er eben herkommen soll, so wie der Schuldirektor vielleicht zum Sechstklässler, komm mal her, ich muss dir jetzt mal ein paar Takte erzählen. Und in dem Moment konnte er zwar auch dann nicht mehr zu Schmidt gehen, weil da hätte er dann seine Autorität eigentlich komplett in die Tonne geschmissen. Und gerade, wir müssen immer noch darüber nachdenken, also es wird gerne auf die Schiedsrichter herumgehackt, aber ohne Schiedsrichter gibt's keine Spiele. Also trotzdem sind die Schiedsrichter sehr wichtig und das wird gerne mal ein bisschen vergessen. Aber vielleicht, um jetzt noch zum Abschluss dieses kleinen Statements quasi den großen Bogen zu spannen, ich möchte nicht unbedingt jetzt in die Gesellschaft hineinspannen, sondern einfach mal auf den Fußball allgemein. Ich war jetzt in meinem Leben nicht zu so vielen Kreisligaspielen. Trotzdem wissen wir ja alle, wie schwer es eben gerade Schiedsrichter in der Kreisklasse, in der Bezirksklasse, Kreisliga haben. Denn da ist natürlich auch nochmal das alles ja ein bisschen intimer, wenn man so möchte. Da steht das Auto des Schiedsrichters 50 Meter vom Platz entfernt neben der Vereinskneipe und die Spieler haben daneben ihr Mofa abgestellt, so ungefähr. Und da müssen sich die Schiedsrichter ja auch sehr viel anhören von den, keine Ahnung, 50 Fans, die ja nebenan stehen. Und da ist auch der Faktor der Bedrohung ja noch viel höher, weil es gibt keine Ordner oder nur Vereinsordner. Und da muss der Schiedsrichter eigentlich noch ein viel dickeres Fell haben, in meinen Augen, um auch mal unpopuläre Entscheidungen gegen die Heimmannschaft zum Beispiel zu treffen. Bundesliga ist das natürlich ein bisschen anders. Da wird jetzt keiner aufs Feld marschieren von den Spielern oder von Trainer und jetzt irgendwie dem Schiedsrichter zu verprügeln oder sowas. Das wird natürlich nicht passieren, aber die Wirkung der Bundesliga darf eben in dem Fall trotzdem auf die untere Ligen nicht unterschätzt werden. Das wird ja auch immer von gerade auch von Schiedsrichtern, von Schiedsrichter-Experten auch betont, dass eben es in Kreisligen eben dann auch oft solche Aussagen gibt. Ja, gestern hier Samstag 15.30 Uhr, da war das so und so. Und da ist der Schiedsrichter dann zum Schmidt hingegangen und hat ihm das erklärt. Und das macht dann eben am Sonntag Vormittag 11 Uhr in, keine Ahnung, sonst wo, in einer niederen kleinen Stadtliga oder so, macht da eben dann der Trainer vielleicht das auch so und ist dann der Mini-Schmidt und sagt dann, ja komm mal her, erklär's mir mal, weißt du, so, wenn irgendeine Entscheidung ist. Deshalb war es vielleicht in meinen Augen nicht nur wichtig, dass Zweier da mal so reagiert hat für die Bundesliga und für den Profifußball, wo aktuell irgendwie die Stimmung mal aufgeheizt wird zwischen Spielertrainern und eben dann den Schiedsrichtern, sondern eben auch vielleicht gerade ein wichtiges Zeichen für die ganzen Kreisliga-Schiedsrichter beziehungsweise für alle Akteure aus diesen niederen Ligen, denn da muss sich der Schiedsrichter noch viel mehr Respekt verschaffen, weil es da auch darum geht, dass er eben da eher noch richtig mal bedroht wird. Und das sollte ja eigentlich nicht sein, das ist aber leider so. Wenn die Bundesliga dann noch ein schlechtes Vorbild setzt in der Richtung, dann wird das nicht besser, sondern noch schlechter, denn da schaut sich dann jeder ab. Und in dem Fall war das Zeichen wahrscheinlich auch im großen Kontext zumindest mal wichtig.
Christoph, der Auslöser für die ganze Geschichte war die Ausführung des Freistoßes nach dem Foul von Kießling, die laut Sky 5,8 Meter weg vom Ort des Fouls dann geschehen ist. Hast du ein Problem damit, dass der Schiedsrichter da dem BVB diese knapp 6 Meter gegeben hat?
Nö, hatte ich eigentlich nicht. Also muss ja auch mal die Szene davor sehen. Das war ja im Endeffekt ein Freistoß für den BVB, weil Leverkusen, um jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Sportliche noch einzusteigen.
Gute Idee.
Leverkusen ja sehr, sehr viel mit taktischen Fouls operiert hat und jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern einfach als generelles taktisches Mittel. Sie pressen halt sehr, sehr extrem hoch und wenn sie selbst mal im Ballbesitz sind, spielen sie das halt auch sehr, sehr aggressiv runter und das ist das taktische Foul einfach schon so ein sehr probates Mittel. Das hat man auch, wenn wir zurückgesehen, haben wir das hier vor 2 oder 3 Wochen diskutiert, als Leverkusen gegen Bayern München gespielt hat, dass Leverkusen auch da sehr, sehr viele taktische Fouls hatte und damals war es Knut Kircher, der eine sehr, sehr lange Leine hatte in diesem Spiel und wir uns da darüber sehr lange unterhalten haben, was da in dem Spiel schiefgelaufen ist, auch von Schiedsrichterseite. Von daher fand ich es an der Stelle auch okay, wenn es ja an der Stelle schon keine gelbe Karte gab für das taktische Foulspiel, dass dann zumindest ja der Ermessensspielraum, sage ich jetzt mal, bei der Freistoßausführung im Sinne des BVB ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, sehr weit gespannt wurde, aber schon zumindest, dass das Maximum halt auch möglich war, um auch den offensiven Ansätzen oder das generell das Konterspiel überhaupt noch zu ermöglichen, weil das zu unterbinden war ja schlussendlich in ganz vielen Szenen oder in ganz vielen taktischen Foulspielen von Leverkusen auch zu sehen.
Vor allem, wenn er den Vorteil gibt hier in der Situation, was er, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, durchaus machen kann, weil der BVB ja im Ballbesitz, glaube ich, geblieben wäre, dann läuft das Spiel ziemlich genau so weiter. Also insofern, das ist auch noch im Rahmen gewesen, also das haben auch die Schiedsrichter-Experten allen voran, Colinas Erben so betont, dass das geht und ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Bevor wir noch weiter in Sportliche einsteigen, möchte ich noch sagen, dass ich es auch sensationell gefunden habe, wie Felix Zweier das Spiel zu Ende gepfiffen hat, denn die Stimmung war dann doch relativ aufgeheizt, auch wenn er zusammen mit seinem Schiedsrichterassistenten das Handspiel von Sokratis übersehen hat. Absicht kann man ihn da natürlich nicht unterstellen. Aber Konstantin, Christopher ist schon leicht in die Spielanalyse eingestiegen. Was hast du da sonst noch gesehen, außer dieser Szene, die zur Spielunterbrechung geführt hat zwischen Leverkusen und Borussia Dortmund? Es war ja ein Topspiel. Der BVB hat es gewonnen mit 1:0. Der Treffer war schön herausgespielt, war ein Hochgeschwindigkeitskonter. Was ist dir sonst noch aufgefallen?
Ich habe jeglichen Fußball vergessen nach der Szene. Ich weiß nicht mehr, was am Wochenende war, welche Mannschaften gespielt haben. Keine Ahnung.
Dortmund war schwarz-gelb. Und hatte diesen Typen vorne drin, der irgendwie, ich glaube, 27 oder eine 37 einrasiert hat.
Nee, 47. Ist das der mit dem Salto, der dieses Mal es geschafft hat, über zu rotieren beim Salto? Na, jedenfalls, ja, zum Spiel selber. Weil du vorher noch angesprochen hattest, dass Dortmund ja eigentlich nochmal den Angriff auf die Bayern starten sollte, sagt ja gerade die Startaufstellung jetzt gegen Bayer Leverkusen etwas komplett anderes aus, denn eben Tuchel hat versucht, auch nochmal wichtige Spieler, die zuletzt nicht einsatzbereit waren, also namentlich eben Gündogan vor allem, oder auch jemand wie Şahin, der jetzt gegen Porto gespielt hat, aber eben aufgrund seiner langen 355-tägigen Ausfallzeit eben noch nicht in der Lage ist, wahrscheinlich innerhalb von 3-4 Tagen dann zwei Partien zu machen und dann womöglich dann gegen Porto noch eine Partie, also quasi diese englischen Wochen voll mitzugehen, deshalb war auch gar nicht im Kader erst. Und am Ende hat Bender auf der 6 gespielt und Matthias Ginter auf der 8. Leitner auf der, oder Ginter eigentlich auf der 6, war quasi eher eine Doppel-6 und Leitner auf der 10. Also das zentrale Mittelfeld, was ja doch das Herzstück ja jeder Mannschaft und auch vor allem einer Mannschaft wie Borussia Dortmund ist, sah in dem Fall ja doch wie der komplette B-Anzug aus. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, mit einem Unentschieden wäre man beim BVB auch zufrieden gewesen, denn der Abstand zu Leverkusen wäre gleich geblieben. Man hätte damit auch Platz 2 zementiert, jetzt mit dem Sieg sowieso, weil andere Mannschaften, ja, die theoretisch gefährlich werden könnten, ja auch nicht punkten. Also deshalb natürlich der BVB hier nicht so spielerisch stark ausgerichtet. Bender hat sich da verbessert, hat gute Pässe gespielt, durch die Linien durch. Aber natürlich trotzdem kein Weigel, kein Gündogan, kein Şahin. Und deshalb war es dann eben auch so, dass der BVB mehr auf Umschaltsituationen aus war, viel vertikaler gespielt hat, viel mehr Pässe in die Tiefe. Auch zum Beispiel die beiden Flügelspieler in der ersten Halbzeit, also Pulisic und Mkhitaryan. Normalerweise ist es so, die beiden Flügelspieler stehen ja eher etwas zentraler beim BVB, aber in dem Fall wirklich klassische Außenstürmer, die breit standen und dann ins Dribbling gegangen sind nach langen Vertikalpässen. Also es hat doch etwas mehr an den BVB der vergangenen Jahre erinnert, mit diesem großen Vertikalfokus und mit diesen vielen Umschaltsituationen. Leverkusen hat gespielt wie immer. Trotzdem war es eben auch deshalb, da eben der BVB diese Strategie gewählt hat und sich mehr auf so einen Pressing, Umschalt, Abschlag, Schlagabtausch mit Leverkusen eingelassen hat, eben dann so, dass, glaube ich, nach der ersten Halbzeit jeweils nur beide Mannschaften unter 70% Passquote hatten. Also es war wirklich jetzt nicht unbedingt höchste Fußballkunst in Form von Ballbesitzfußball, sondern wirklich ein physisches Spiel. Leverkusen mit viel intensivem Pressing, aber auch wieder mit den üblich verdächtigen Lücken auf den Flügeln zum Beispiel, die sie so haben, die dann eben teilweise Mkhitaryan ausnutzen konnte. Und der BVB eben wirklich auch mehr Oldschool, wenn man das so sagen möchte. Und deshalb war die Partie vielleicht für die Fans an sich, die das Spiel jetzt im Stadion gesehen haben oder am TV-Bildschirm, jetzt nicht ganz so ansprechend, wie man vielleicht andere Partien schon gesehen hat. Und auch die Hinrundenpartie, die der BVB ja viel mehr dominiert hat, eben mit dem tuchelschen System, das sah eben ganz anders aus. Deshalb war das jetzt hier kein Leckerbissen.
Wobei die langen Bälle ja schon relativ gut vorgetragen waren. Also Sokratis hat 8 von 13 angebracht. Ist ja schon mal keine so schlechte Quote. Hummels ist ein bisschen abgefallen mit 4 von 12. Das kann er normalerweise ein Stück weit besser. Zeigt aber natürlich auch, wie du es gerade schon beschrieben hast, die Spielweise vom BVB hat sich natürlich dann aufgrund der fehlenden spielerischen Qualität im Mittelfeld dann schon ein Stück weit verändert. Aber das ist aber auch der Punkt unterm Strich, worauf ich hinaus wollte. Wenn du es als Borussia Dortmund schaffst, in so einem Spiel mit der, ja, jetzt B11 wäre jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber schon mit einer gewissen Rotation, dann auch noch so ein Spiel nach Hause zu fahren, dann bist du eigentlich am Ende der Saison halt Meister.
Ich hätte die Rotation in dem Spiel ehrlich gesagt nicht so erwartet. Also wusste da auch beim oder vor Anpfiff nicht genau, was ich draus machen soll.
Ja, da muss ich aber ganz klar sagen, dass das aber zu erwarten ist aktuell. Denn
ja, aber gegen so einen Gegner dann. Ja,
nein, also der Gegner spielt ja, natürlich, klar, es wäre gut gewesen, oder man hat natürlich auch unentschieden mindestens gespielt, weil man den zweiten Platz sichern möchte. Nur der Fokus des BVB aktuell ist zweiter Platz sichern der Bundesliga, nichts anderes. Zweiter Platz sichern der Bundesliga und Europa League so weit wie möglich kommen. Das Porto-Spiel diesen Donnerstag hat viel größere Gewichtung als dieses Spiel jetzt gegen Leverkusen. So ist einfach jetzt aktuell das Augenmerk liegt jetzt einfach auf der Europa League und auf DFB-Pokal natürlich. Aber der ist ja noch lange hin, das Halbfinale. Also beim BVB geht man nicht mehr davon aus, dass man die Bayern schlagen kann in der Meisterschaft. Es wird auch gar nicht mehr, man spielt auch gar nicht mehr darauf. Platz 2 sichern, den hat man jetzt quasi gesichert durch den Sieg gegen den direkten Verfolger. Wer soll dann rankommen, muss man ganz klar sagen. Aber es wird auch noch andere Rotationen geben in der Bundesliga und B11-Aufstellungen.
Vielleicht aber nicht genau gegen den Gegner. Also natürlich ist es verständlich, ja, und nachvollziehbar, aber in so einem Spiel hätte ich es jetzt nicht in der Konsequenz auch erwartet. Klar, Durm für Schmelzer, okay, da in der Viererkette, aber von den sechs anderen da vorne noch, Ginter, Bender, Leitner und Pulisic eigentlich nicht zu erwarten. Ne? Und, Reus auf der Bank, Kagawa auf der Bank, Ramos auf der Bank, gut, das jetzt hat nochmal andere Gründe. Aber, Gündogan...
Ja, aber in Niederlage gegen Leverkusen hätte jetzt auch nichts verändert eigentlich. Also klar, Leverkusen wäre ein bisschen rangekommen, aber trotzdem, Abstand wäre riesig gewesen, trotz allem. Also,
ja, nach hinten hätte nichts verändert. Aber das habe ich am Anfang... Ja, aber das ist genau mein Punkt. Das verstehe ich nicht.
Also, weil die 8 Punkte zu groß sind. Also bei Dortmund glaubt keiner...
Man kann doch nicht am 22. Spieltag schon die weiße Fahne auspacken.
8 Punkte auf Bayern. Die Bayern geben doch überhaupt keine 8 Punkte mehr ab bis zum Ende der Saison.
Die das mag überhaupt keine sein, aber da muss Dortmund, es doch
wenn Dortmund alles
probieren.
Gewinnt bis zum Ende der Saison, werden die Bayern trotzdem Meister. Höchstwahrscheinlich. Da müssen die Bayern noch 3 Niederlagen einstecken.
Ja,
drei
ich Niederlagen. Weiß, dass es nicht passieren wird. Also, aber jetzt ja, schon zu sagen, ja. Okay, dann lassen wir das nach vorne. Also nicht.
Aber wenn du sagst, es wird nicht passieren, dann ist ja alles klar.
Ja, aber glaubst du, dass jetzt verlierst mit der Aufstellung 3-0 gegen Leverkusen jetzt auch nicht das allerbeste Zeichen dann für in Richtung Porto.
Ja, ich glaube aber, das ist fast unmöglich.
Ich meine, ich gebe dir natürlich recht, Konstantin, wenn du sagst, die Wahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich, dass der FC Bayern jetzt das irgendwie noch herschenkt, aber meine, das Spiel gegen Darmstadt hat es ja gezeigt, wie schnell das gehen kann und Dortmund hat ja auch gerade hat ja die Punkte auch nicht verloren gegen Leverkusen und ja gut, gegen Hertha, die jetzt oben stehen, oder von mir aus auch gegen Schalke, zumindest seit dem bisherigen Saisonverlauf, sondern sie haben es ja auch gegen die Kleinmannschaften verloren. Und Bayern kann das natürlich ähnlich noch passieren, vor allem dann, wenn sie vielleicht in der Champions League jetzt noch ein oder vielleicht sogar 2 Runden weiterkommen und dann sich der Fokus halt schon ein Stück weit verlagert. Wie schnell es dann
ich halt sage ja nicht unbedingt, dass die Strategie richtig ist. Ich sage ja nur, dass ich die Strategie in gewisser Weise nachvollziehen kann, zumindest.
Nachvollziehen kann ich
es auch. Man muss zumindest, ich wollte jetzt nur, dass man sich ein bisschen davon, von den Gedanken entfernt, dass jetzt beim BVB in der Entscheidungsriege, also Tuchel und Funktionsteam und so weiter, dass da jetzt wirklich jemand noch fest davon ausgeht, wir müssen alles rauspowern in der Bundesliga. Also so wird es einfach nicht gesehen. Ich glaube, die Europa League und man hat den zweiten Platz sicher. Hätte man den zweiten Platz nicht sicher, würde es vielleicht anders aussehen. Wären die Abstände auch insgesamt ein bisschen enger, hätte man vielleicht sogar eher nochmal, oder würde man eher Vollgas geben. Aber so, weil ich ja gerade auch gesagt habe, also 8 Punkte ist, also wenn es 4 Punkte wären, wäre es wahrscheinlich eine andere Situation. Aber 8 Punkte, irgendwie glaubt doch wirklich keiner daran, dass die Bayern noch so viel verlieren. Ich meine, du hast gesagt, es kann passieren, aber Dortmund müsste ja auch alles gewinnen und das ist ja trotz allem auch ein bisschen unwahrscheinlich.
Also. Lass sie das direkte Duell gewinnen gegen die Bayern und lass die Bayern vielleicht dann doch mal ein Unentschieden spielen, dann schmilzt der Vorsprung und dann kommt der Kopf auch mit dazu und die schweren Spiele in der Champions League für die Bayern. Ich gehe davon aus, dass sie Viertelfinale, Halbfinale schon kommen werden, kommen mit dazu. Aber klar, also ich sage nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist. Ich finde es nur etwas zu passiv vom Borussia Dortmund. Christopher, vielleicht noch ein Wort zu Bayer Leverkusen oder auch ein paar Worte mehr in diesem Spiel. Hinten raus hätte man den Elfmeter noch kriegen können. Kognitiv-Diskussionen lassen wir jetzt aber raus. Insgesamt, was sagst du zum Auftritt von Bayern 04 Leverkusen im Topspiel gegen Dortmund zu Hause.
In der Summe verbessert. Konstantin hat ja das Hinspiel schon angesprochen. Da hat Leverkusen ja überhaupt keine Schnitte gesehen. Ist vom Tuchelsten Systemfußball ja vollkommen erdrückt worden. Roger Schmidts Pressing-Ansätze hatten da überhaupt gar keine Rolle gespielt. Das war in dem Spiel besser. Vieles hat in der Summe so ein bisschen an das direkte Duell mit Bayern München erinnert, was vor 2 Wochen stattgefunden hat, auch in Leverkusen. Wie es Konstantin, glaube ich, auch schon richtig herausgearbeitet hatte, mit relativ wenigen Torchancen zunächst auf beiden Seiten. Und ja, im Endeffekt hat sich wieder das bewahrheitet, was wir auch an anderer Stelle hier schon öfter erwähnt haben. Das Problem von Leverkusen ist einfach ein Stück weit, oder was dann schlussendlich fehlt, um sie wirklich als Spitzenmannschaft auszuzeichnen, ist einfach die Chancenverwertung ist einfach nicht so gut. Das klingt natürlich ein bisschen paradox, wenn man sich die Zahlen von Chicharito anschaut. Aber selbst der hat in diesem Spiel dann noch die große Ausgleichschance vergeben. Und dahinter ist es halt aktuell leider so, zumindest aus Leverkusener Sicht, dass sie einfach keinen zweiten oder dritten Spieler haben, der ähnlich gut performt. Bellarabi hatte eine relativ gute Einschusschance. Ich weiß gar nicht, ob das schon vor, ich glaube, sogar vor dem 1-0 von Dortmund. Und ja, das ist halt normal, typischerweise in einem Topspiel so, dass die Anzahl der Chancen relativ geringer ist. Das war ja auch in dem Bayern-Spiel so. Und da muss einfach auch mal vielleicht gegebenenfalls eine Halbchance sitzen. Und da fehlt einfach aktuell ein Stück weit auch die Qualität, um solche Spiele dann auch, ja, mit einem Treffer zumindest oder mit einem eigenen Treffer dann zumindest auch mal offener zu gestalten.
Die Chance von Bellarabi, das war dieser Schuss aus knapp 16 Metern, der abgefälscht, oder? Das war vor dem...
war knapp, glaube ich, vor dem 1-0, so 55 so ungefähr. Ja.
Konstantin, von dir noch eine kurze Einschätzung auch zu Bayer Leverkusen?
Ja, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass es trotz allem, es war eben so eine Bayer Leverkusen-typische Vorstellung. Defensiv, wie immer, diese kleinen Probleme, dass man eben gerade durch das Aufrücken der Außenverteidiger dann immer anfällig ist, was ja dann auch darin gemündet hat, dass eben teilweise Mkhitaryan dann gegen Toprak zum Beispiel ins Dribbling gehen konnte. Toprak ist dann raus zur Halbzeit, aber das sind ja ungünstige Duelle, um mal so zu sagen, wenn eben sehr agiler und dynamischer Offensivspieler dann auf deinen Innenverteidiger zugeht. Beispielsweise, also das hat natürlich schon eine Rolle gespielt, auch die Halbräume dann immer ein bisschen offen, dadurch, dass einer von beiden meistens Kampel vorgerückt ist, dann war da nur noch Kramer alleine als Sechser. Also das sind natürlich die typischen Phänomene, die einfach bei Leverkusen auftreten, und wenn dann eben viel, lange Bälle über, also von Dortmund dann vom Gegner dann überdurchschnittlich oft ankommen, dann liegt das natürlich auch daran, dass da eben die vorderste Linie des Gegners sozusagen, beziehungsweise die eigene Abwehrlinie dann relativ dünn besetzt ist und dass es dann eben leichter ist, da mal einen Ball, langen Ball festzumachen. Also insofern hat dann die Vertikalstrategie des BVB irgendwo auch irgendwo Sinn abgeben, zumindest auf diesem Level, wenn man schon davon ausgeht oder wenn man schon in das Spiel reingeht, ohne eben die ganzen Kreativspieler. Also so gesehen hat mich jetzt irgendwie nicht schockiert, auf eine positive, auf eine negative Art und Weise, sondern es war Bayer Leverkusen, aber Christoph hat es ja so ein bisschen angedeutet auch. Problematisch war für mich über das Spiel hinweg eben wirklich auch, dass man sich gefragt hat, klar, es gab einzelne Situationen, aber das so ist zum Teil eben, hatte man sich gefragt, wie will jetzt Leverkusen eigentlich ein Tor erzielen gegen so eine Mannschaft? Man hatte dann einzelne Szenen, auch natürlich nach dieser Unterbrechung, dann in dieser hitzigen Schlussphase, wo man nur eins hinten lag, okay, aber in einem normalen Spielfluss ist immer die Frage, wie man gegen so einen guten Gegner wirklich, wo das Pressing nicht unbedingt so hundertprozentig greift, wie wenn man dann Treffer erzielen in, sagen wir, einen, der wirklich organisch aus dem Spiel heraus passiert und nicht irgendwie nach einer Ecke oder so, sondern wirklich aus dem Spiel organisch, aus einem Umschaltmoment heraus oder so. Das habe ich mich wirklich bei dem Spiel ein bisschen gefragt und da war ich ein bisschen ratlos.
Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Ich bin Christoph Fetzer @fetzi6. Nochmal der Hinweis auf unseren Live-Check am Dienstagabend vor, während und nach Juventus gegen den FC Bayern zu hören auf www.checkpot.fm. Also ab 19:45 am Dienstag sprechen wir zunächst mal die Aufstellung, über das, was wir erwarten. Dann schauen wir in der Pause, ob sich die Erwartungen auch erfüllt haben und dann machen wir auch noch eine Schlussanalyse. www.checkpot.fm habe ich schon gesagt, da könnt ihr auch alle Episoden des Vorchecks hören und natürlich auch immer mit eurem Podcatcher. Wir freuen uns weiterhin über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Und nochmal der Hinweis auch auf die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 22. Spieltags an. Bayern gegen Darmstadt 3:1, Leverkusen gegen Dortmund, wie besprochen, 0:1. Und dann Frankfurt HSV 0:0, Gladbach Köln 1:0, Hertha gegen Wolfsburg 1:1, Hoffenheim Mainz 3:2, Ingolstadt Bremen 2:0, Schalke Stuttgart 1:1 und Hannover Augsburg 0:1. Christopher, was willst du zu diesen Spielen noch loswerden? Wir können gerne, nachdem wir relativ viel auch wieder über die eine Schiedsrichterentscheidung diskutiert haben, noch ein bisschen ausführlicher jetzt auch auf die Spiele schauen.
Na, dann fangen wir mal vielleicht von ganz oben an mit Bayern gegen Darmstadt. War eine sehr interessante Partie, weil es wieder extrem auffällig war, wenn Bayern mit 5 Offensivkräften spielt, also in dem Fall Costa, Coman, Robben, Lewandowski und Müller, dann bisher, wenn diese 5 Akteure auf dem Platz standen, kamen sie immer auf über 30 Torschüsse, so auch in dieser Partie. War natürlich ziemlich spannend zu sehen, wie auch die Abwehr sich strukturiert oder aufgebaut oder wie Pep Guardiola das Ganze angeht, weil ja Juventus Turin steht vor der Tür. Jetzt sage ich trotzdem Serdar Tasci.
Darfst du gerne.
Serdar Tasci kam zum ersten Mal zum Einsatz für Bayern. Man hat sowohl seine Stärken, glaube ich, auch seine Schwächen gesehen. Also die Stärken waren natürlich der sehr, sehr gute Spielaufbau, den er hatte. Hat sich da sehr gut integriert, ist zumindest nicht abgefallen, hat 1-2 gute lange Bälle geschlagen. Also prinzipiell sich da schon sehr, sehr präsent gezeigt. Auf der anderen Seite natürlich auch so die typischen Probleme, die er, glaube ich, in seinem generellen Spiel hat. Also dass manchmal die Positionsfindung nicht so hundertprozentig ist. Und das ist natürlich auch gerade beim FC Bayern enorm schwierig, weil durch dieses extrem hohe Aufrücken auch der Außenverteidiger und ja dem eigentlichen fast 1-gegen-1 Spielen im eigenen Abwehrdrittel ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn der Spieler teilweise zu unentschlossen reagiert und dann, so ist ja schlussendlich dann auch der Gegentreffer gefallen, weil er sich dann auch gegen Wagner nicht so hundertprozentig durchsetzen konnte körperlich. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er gegen Juve jetzt keine Option ist. Auf der anderen Seite Darmstadt. Was ist da vor dem Spiel medial diskutiert worden wegen irgendwelchen gelben Karten und Sperren? Da hat man einfach gesehen, dass, glaube ich, die Taktik in dem Fußballspiel mindestens genauso wichtig ist, weil sie es einfach sehr, sehr gut verstanden hat. Dirk Schuster ist sehr, sehr gut verstanden hat, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp, den Bus vor dem eigenen Tor zu parken, mit einem 5-4-1, teilweise auch 6-4-0, die Außenbahnen extrem dicht gehalten hat. Costa, Coman hatten eigentlich über weite Teile der Partie es überhaupt keine Rolle gespielt. Und ja, die wenigen Umschaltmomente wurden gut ausgespielt, wie auch beim Treffer zum 1-0. Vorher gab es auch schon mal einen guten Konteransatz, der so ein bisschen verpufft ist. Von daher ja, hat Darmstadt schon ein Stück weit überzeugt und Bayern musste relativ viel investieren, um das Spiel noch zu gewinnen.
Springen wir rüber zu Konstantin. Such dir eins aus von den verbleibenden 7.
Dann suche ich mir Hertha gegen Wolfsburg aus, was 1:1 ausging. Mhm. Da werden ja über Wolfsburg jetzt zuletzt diskutiert und über Hertha ja auch. Also das sind ja so zwei Mannschaften, die eine gegensätzliche Entwicklung eigentlich jetzt so genommen haben, in dieser Saison zumindest, weil Hertha hat jetzt wieder den 3. Platz übernommen durch die Niederlage von Leverkusen. Und ja, Wolfsburg hinkt ja weiterhin so diesen Erwartungen hinterher. Sie sind immer noch hinter dem 1 und auch auf Platz 8, also hinter den europäischen Rängen. Das kann ihnen ja nicht schmecken. Und in dieser Partie war es so, dass Hacking aufgrund einzelner Ausfälle, gerade im Offensivbereich, also Schürrle zum Beispiel, Dost ist ja sowieso raus aktuell, dass er dann eben Maxi Arnold in der ersten Halbzeit in die Sturmspitze gestellt hat, dem Max Kruse, was eine interessante Überlegung war, aber nicht so richtig aufgegangen ist. Also allgemein, auch Schäfer hat dann links gespielt in der ersten Halbzeit. das war also allgemein so, dass die Besetzung der Offensivreihe eigentlich nicht gepasst hat. Es gab dann zu große Abstände zum Teil und dieses Rausspielen dann in die vorderen Zonen hat eben dadurch nicht so gut funktioniert. Hertha konnte gut inzwischen ihren Raum attackieren und hat dann immer wieder den Ball eigentlich wieder gewonnen, quasi, wenn Wolfsburg versucht hat, nach vorn zu kommen. Also das hat nicht so funktioniert, wie es vielleicht Hacking das vorgestellt hat, dann noch ein bisschen umgestellt, Draxler ging dann in die Mitte in der zweiten Halbzeit. Interessanterweise dann nach dem Treffer von Wolfsburg hat ja Hertha relativ schnell ausgeglichen. Und Hertha hat eigentlich in der Phase was ganz Interessantes gezeigt, und das hatten wir auch, glaube ich, schon andiskutiert, dass sie eben auch doch über viel Ballbesitz und Ballbesitzdominanz auch kommen können. Also nach dem Treffer von Wolfsburg hat Hertha angefangen, eben den Ball zirkulieren zu lassen und Wolfsburg hinten reingedrückt, wirklich richtig hinten reingedrückt eben und dann auch zwangsläufig eben den Ausgleich gemacht und auch dann das Spiel dann anschließend noch ein bisschen dominiert. Also es ist eben nicht so, dass Hertha dann quasi nur diese eine Strategie hat, sondern die fangen relativ gleichmäßig an, also mit so alles so eine Mischung aus Mittelfeldpressing, mittelhochstehen, Nachrücken der Spieler, so mittelschnell, also es ist alles so 50% in jede Richtung. Aber sie haben eben auch die Möglichkeit, das dann in eine Richtung auf 100% zu schalten. Und das ist eigentlich eine interessante Entwicklung. Das schlägt sich auch statistisch wieder, dass sie eben bei vielen Kernstatistiken mittlerweile irgendwo unter den Top 6, 7, 8 angekommen sind der Bundesliga. Also wirklich da auf mehr oder weniger auf Augenhöhe sind mit anderen so Gladbach, Schalke Top-Teams, wenn man so möchte. Und das war also in dem Spiel wieder so ein bisschen der Beweis dafür. Wolfsburg gleichzeitig eben einfach das Problem, und das ist eigentlich nicht Neues, dass sie es einfach nicht schaffen, über 90 Minuten eine dominante Performance zu zeigen. Und also das ist unmöglich quasi irgendwie aktuell. Ich weiß nicht, ob das in dieser Saison überhaupt nochmal funktionieren wird. Und ich meine, selbst das Champions-League-Spiel gegen Rennes, also natürlich, das war eigentlich eine sehr gute Vorstellung, gerade von einzelnen Spielern wie Draxler. Aber dann kriegt man zum Ende hin nochmal irgendwie, kriegt der Gegner die zweite Luft, oder man selber kriegt dann irgendwie das Muffensausen, keine Ahnung. So genau habe ich jetzt die Partie auch nicht hundertprozentig verfolgt, aber zumindest der Verlauf an sich zeigt es ja schon so ein bisschen. Auch hier gegen Berlin eben einzelne Führung, dann kommt der Gegner und man kassiert unmittelbar gleich wieder den Ausgleich und kann dann auch nicht nochmal kontern in dem Sinne. Deshalb, das ist wirklich so ein Sinnbild eigentlich für die Wolfsburger Saison gewesen.
Draxler ja gut in der Champions League, sehr gut in der Champions League. Da verstehe ich halt auch nicht, wie man das nicht schaffen kann, so eine Form dann auch in so ein Spiel mitzunehmen. Recht auffällig war nicht das Tor. Brooks schlägt da außen drüber, Virinha schlägt dann die Flanke rein und dann Schäfer of all people macht das Tor für den VfL Wolfsburg. Hinten Stellungsfehler von Rodriguez beim Gegentreffer. Also da waren so ein paar Sachen dabei, die wir eigentlich ja letzte Woche hier auch angesprochen haben. Und zum Thema Verfolger von Borussia Dortmund, Hertha BSC mit folgenden Ergebnissen, wie auch nach der Hinrunde, Tabellendritter: 0:0 gegen Augsburg, 3:3 in Bremen, 0:0 gegen Borussia Dortmund, Stuttgart 0:2 verloren in Stuttgart und 1:1 gegen Wolfsburg. Wie viele Siege sind da dabei? Mal schauen. Ah, es ist keiner. Wieder rüber zu Christopher. Ein zweites Spiel vielleicht noch von jedem von euch.
Dann entscheide ich mich für, na gut, ich probiere es mal mit Ingolstadt gegen Werder Bremen.
Mist.
Na, wenn du das haben willst, dann nehme ich Hannover gegen Augsburg.
Na, Hoffenheim-Mainz hätte ich ganz gern dabei. Nee, aber kannst halt, dann sag zu Ingolstadt, Bremen und Hannover, Augsburg noch kurz was und Konstantin.
Okay, dann mache ich einfach die beiden schnell rund. Ingolstadt wie mit einer gewohnt souveränen Leistung, ja, defensiv extrem gut gestanden. Und ja, Skripnik hat sich mal wieder so ein bisschen vergaloppiert in Sachen Aufstellung. Ein sehr, sehr komisches 4-4-2 gewählt, mit sehr großen Spielern, die sich einfach extrem schwer getan haben auf dem sehr, sehr tiefen Geläuf in Ingolstadt. Und das hat einfach hundertprozentig nicht funktioniert. Zudem kam Lukas Fröde, ein Youngster von Anfang an, so ein bisschen überraschend auch. Also war zwar schon vorher so zwei, dreimal im Einsatz jetzt im Laufe der Rückrunde, aber nicht länger als 3-4 Minuten durfte von Beginn an spielen. Das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Hatte irgendwie nur eine Passquote von knapp über 50%, extrem viele Fehlpässe gespielt, extrem viele Zweikämpfe auch verloren. Das war eine Partie, die für ihn einfach noch ein Stück weit zu früh kam. Und ja, schlussendlich hat sich der Werder Bremen von Ingolstadt taktisch ziemlich abkochen lassen. Und das war aus Werder Bremen-Sicht schon ziemlich erschreckend. Und erschreckend war auch in dem Zusammenhang dann die andere Partie, Hannover gegen Augsburg. Ich glaube, wir haben hier ja vor nicht allzu langer Zeit darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht die besseren Trainerwechsel gewesen wäre, wenn Thomas Schaaf nach Hoffenheim gegangen wäre und vielleicht Stevens zu Hannover 96. Auf jeden Fall glaube ich, dass Hannover mit dieser offensiven Ausrichtung und ja, teilweise wieder dann den Rückgriff auf die Raute sicherlich keine Chance hat, in der Bundesliga zu verbleiben. Und es ist schon erschreckend, wenn eine Mannschaft sich ja so wenig Einsatz und Leidenschaft zeigt, aber auch so wenig spielerisch auf den Platz bringen kann. Auch unter der Prämisse, wenn der Gegner ja verletzungsbedingt einige Ausfälle hat und vorher das Spiel des Jahrzehnts vielleicht hatte gegen Liverpool im Europapokal und das Spiel des Jahrzehnts oder das Auswärtsspiel des Jahrzehnts noch vor sich hat, auch wieder in Liverpool, dann ja, ist es für mich unbegreiflich, wie Hannover dann sich so desolat präsentieren kann. Und es fällt mir wirklich extrem schwer, irgendwie eine Fantasie zu entwickeln, wie Hannover mit dieser Vorstellung noch die Klasse halten will.
Aber lass sie einmal irgendwie sich erwürgen. Erwürgen ist Quatsch. Also einen erzwingen, halt einen Sieg. Dann sind sie vielleicht wieder auf drei dran am Relegationsplatz. Vielleicht geht es dann noch irgendwie vor dem Spieltag mit dem Ed Bimbishausen, mit dem Julian, kurz mal über Twitter diskutiert. Und er hat hingewiesen auf die Saison 2012, 13, als Augsburg und Hoffenheim zum gleichen Zeitpunkt hinten drin standen. Keine der beiden Mannschaften ist abgestiegen. Und was er auch gemeint hat, was ganz gut ist, dass wenn, also für die hinten drin stehen, wenn vor über der Linie so ein kleiner Pulk ist, und der ist ja mit, ja, wenn wir jetzt sagen, über der Abstiegslinie Werder, Frankfurt, Darmstadt, Augsburg, ist ja noch so ein kleiner Pulk, vielleicht rutscht der HSV noch mit rein. Ja, aber aktuell habe ich auch nicht so besonders viel Hoffnung.
Ja gut, aber Hannover, also gekauftes Argument, klar. Aber Hannover muss ja jetzt schon, ja, nicht nur wie Hoffenheim vielleicht einen noch hinter sich lassen, um zumindest die Relegation zu schaffen oder zwei, sondern Hannover braucht ja schon, muss ja mindestens zwei Mannschaften überholen, beziehungsweise sogar drei. Und das fällt dann aktuell so extrem schwer, weil sie es halt einfach überhaupt nicht auf den Rasen bringen. Auch der Trainerwechsel jetzt schlussendlich von Fronzek zu Schaaf hat ja auch überhaupt gar keine Besserung gebracht, sondern ist ja fast eher das Gegenteil der Fall.
Und vor ihnen steht Hoffenheim, dass Konstantin jetzt aktuell ja auch ein bisschen im Aufwind ist. Das wäre eine der Mannschaften aktuell, die man überholen müsste als Hannover 96. Was sagst du zu Hoffenheim jetzt am Wochenende gegen Mainz?
Ich sage erstmal, dass Hannover fast keine Chance hat, Hoffenheim zu überholen. Ist eigentlich quasi ausgeschlossen. Jetzt im Spiel selber, jetzt gegen Mainz, eben ist genau das eingetreten, was ja Julian Nagelsmann vorher auch so ein bisschen angekündigt hat. Also quasi Grundformationen spielen keine Rolle. Es geht nur um Grundprinzipien. Denn aus dem 3-5-2, was eben gegen Bremen angewandt wurde, war es jetzt ein 4-3-3. Hat da also Umstellungen vorgenommen, hat aber zum Beispiel Philipp Ochs eigentlich wirklich mehr so ein Außenstürmer als Außenverteidiger spielen lassen. Also so grundsätzlich schon offensive, progressive Einstellung seiner Mannschaft. Das ist ein Grundprinzip und eben dieses Vertikalspiel, dieses nachschiebende Gegenpressing dann, das ist ein anderes Element bei Hoffenheim, hat man auch in dem Spiel gesehen, ist nicht unbedingt so gut reingekommen, also stand dann phasenweise sehr offen, so in dem Zwischenlinienraum, in den Halbräumen vor der Abwehr, da konnte sich der Mainz gut durchkombinieren, also hat Mainz wirklich da ein bisschen in die Karten gespielt, aber dann so im Verlauf des Spiels, als dann quasi auch, wie soll ich sagen, so der Spielrhythmus sich in den Hoffenheimer etwas angepasst hat, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es war dann so, dass quasi der Spielrhythmus ihrem Angriffsrhythmus etwas besser entgegenkam, also was dann auf viele Durchschlags- oder ja, Durchbruchssituationen abgestellt war. Dann hat man ja angefangen, also hat er dann zwei Tore in der zweiten Halbzeit gemacht, hat auch einige Chancen gehabt zumindest, um mal sich nur auf die Tore zu beziehen. Also so gesehen war das schon eine gute Leistung gegen ja doch einen starken Gegner, darf man ja nicht vergessen. Also ich habe persönlich eher gedacht, es wird allerhöchstens unentschieden. Aber Da hat man dann am Ende gegen Mainz etwas knapp, und es war jetzt nicht so, dass man die Mainz dominiert hat, aber da hat man eben dann zum Schluss gewonnen mit 3-2, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Sieg. Trotzdem, ich bin einfach mal gespannt. Also es ist jetzt noch ein bisschen schwer, Hoffenheim noch so komplett zu bewerten. Was natürlich Fakt ist, ist einfach die Stärke des Kaders, gerade die offensive Stärke. Jetzt, also Kramaric war jetzt in dem Spiel gesperrt nach der gelb-roten Karte gegen Bremen. Hat man mit Ud einen gehabt, den man wieder bringen konnte, der 2 Tore macht. Also man hat wirklich, was die Besetzung anbelangt, wirklich interessante Spieler, auch ganz einfach Schmied. Der hat jetzt mehr im Mittelfeld gespielt, der kann aber auch eben Außenverteidiger oder Außenstürmer spielen. Volland hat wieder mehr Außenstürmer gespielt. Hamad kann man immer ins zentrale Mittelfeld reinbringen. Amiri spielt eine gute Rolle. Vargas kann auch 5 Positionen offensiv spielen. Also das kann man, den Kader kann man eigentlich komplett durchgehen. Und daran sieht man, dass die sehr flexibel einstellbar sind. Und das ist ja das, was wahrscheinlich Nagelsmann jetzt in die Karten spielen könnte. Eben, dass er versucht, verschiedene Formationen zu finden und eben immer wieder Spielertypen hat, die er da hin und her schieben kann und die sich auf viele verschiedene Sachen anpassen. Und natürlich auch die technische Qualität insgesamt der Mannschaft ist ja im Vergleich zu anderen Abstiegskandidaten doch hoch. Und was ein letzter Punkt, der auch noch vielleicht hinzukommt, das ist ein bisschen Spekulation von mir, aber meine These ist ja auch so, dass man quasi nach dieser Stevens-Geschichte ja wieder einen Trainer gewählt hat. Den hatte man ja längerfristig gewählt eigentlich, aber Nagelsmann ist einer, der kommt wieder Gistul etwas entgegen, beziehungsweise diesem Gistul-Spielstil, also diese doch höheren Intensität einfach im Pressing, vielleicht unter Gistul etwas wilder als unter Nagelsmann. Gistul war einer, der so bekannt dafür, dass er so nicht unbedingt das immer so ganz krass organisieren konnte, aber zumindest es geschafft hat, eben die Mannschaft auf dieses intensive Pressing einzustellen. Und das spielt vielleicht Nagelsmann wieder in die Karten, denn so lange war ja Stevens auch nicht da. Also unter Stevens sah Hoffenheim anders aus, aber so lange war Stevens ja nicht da und Gistul ja dafür doch schon einige Jahre. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass der Nagelsmann davon noch ein bisschen profitiert.
So viel zu den Ergebnissen des 22. Spieltags.
Jetzt durfte ich also nichts mehr zu Bremen sagen. Das ist natürlich.
Willst du noch was zu? Dann sag noch was zu Bremen.
Nein, eigentlich nur ein Fakt, der doch bei dem Bremen-Spiel sehr interessant war, dass nach der Partie Skripnik und Westergaard unabhängig voneinander zugegeben haben oder bestätigt haben, dass eben gerade diese vielen langen Bälle, die sie geschlagen haben, wirklich ein Mittel war, was von vornherein vorgegeben wurde. Also man hat sich dann vielleicht gewundert, ja, die wurden zu den langen Bällen gezwungen, weil sie nicht flach rausspielen konnten aufgrund des Ingolstädter Pressings. Nein, sie haben von Anfang an einfach sind mit der Einstellung ins Spiel gegangen, wir können nicht gut das Spiel aufbauen und können irgendwie nicht gut Fußball spielen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Und deshalb schlagen wir den Ball einfach nach vorn. Und hinzu kam eben, dass gerade Pizarro sich eigentlich ganz gut angeboten hat in den offenen Räumen, die ja aufgrund des Ingolstädter Pressings, was immer sehr aggressiv zum Ball verschiebt, ja immer da sind. Aber der Ball ist einfach irgendwie immer an Pizarro vorbeigeflogen, über Pizarro drüber. Das war also irgendwie ein bisschen merkwürdig. So in Gänze, der ganze Bremer Auftritt da.
So viel zu den Ergebnissen des 22. Spieltags. Vielen Dank an euch beide. Dann fehlen mir eigentlich nur noch Unsung Hero, Zungenschnalzer und Kopfschüttler. Christopher, dein Unsung Hero des 22. Spieltags.
Nehme ich mal Franck Ribéry. Und zwar aus dem Grunde, weil es einfach unglaublich zu sehen ist, wie, ja, welche Qualität er trotz allem ins Bayern-Spiel einbringen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, auf noch eine höhere Stufe heben kann, aber zumindest wie er nach so einer langen Verletzungspause dann ja, ohne Leistungsabfall reinkommen kann und ja nahtlos eigentlich an gute Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen kann, das war schon ziemlich beachtenswert. Und gleichzeitig hat es so ein bisschen gezeigt, in welche Rolle er vielleicht jetzt auch mittelfristig schlüpfen kann, und zwar ja in Richtung vielleicht Ergänzungsspieler, erste Option von der Bank, der dann einfach so ab einem gewissen Punkt dann übernehmen kann, wenn die gegnerischen Außenverteidiger zum Beispiel schon ein bisschen müde gespielt werden. Dann kann er nochmal quasi, ja, vielleicht für eine halbe Stunde natürlich nochmal relativ viel Intensität auf den Platz bringen, wie es vielleicht auch einen Mehmet Scholl in seinen späten Jahren getan hat.
Konstantin, dein Unsung Hero des Spieltags.
Da nominiere ich dieses Mal Benjamin Hübner vom FC Ingolstadt. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal nominiert hatte. Ich bilde es mir irgendwie ein, aber
Martin war schon mal dabei.
Kein Buch geführt. Ja, aber es ist jedenfalls der ja, Innenverteidiger, der Sohn von, wenn ich mich recht entsinne, Sohn von Bruno Hübner, ja?
Genau. Ja, genau.
Ja, der einfach zumindest eine mehr als solide Saison spielt, beziehungsweise auch der herausragende Defensivakteur ist bei Ingolstadt, und das imponiert mir einfach, weil ich vor der Saison eben nicht unbedingt davon ausgegangen bin, dass eben eine Innenverteidigerpaarung Hübner-Matip so konstant und über so einen langen Zeitraum so gute Leistung abrufen kann. Ich hatte eigentlich gedacht, da müsste man nochmal nachlegen, und hat ja auch dann Romain Brégerie geholt. Aber die beiden Hübner und Matip, die kriegen das hin anscheinend.
Mein Unsung Hero ist Sokratis, und zwar für die Aktion bzw. Nicht-Aktion gegen Bellarabi, als die beiden da aneinander geraten sind. Also zurückziehen tut der Sokratis natürlich nicht. Er geht da natürlich schon auch so ein bisschen nach vorne, aber lässt sich da mal kurz ins Gesicht greifen, fällt nicht um. Es gibt die gelbe Karte, schön gelöst. Für Rot war es, finde ich, zu wenig, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass beide gelb sehen. Insofern war das dann auch gut wieder gelöst von Zweier. Gelb für Bellarabi, Sokratis bleibt stehen, hat mir gefallen. Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, Konstantin.
Dann nehme ich das Außenriss-Tor von Mahmoud Dahoud beim Derby Gladbach-Köln.
Christopher?
Jetzt hat mir Konstantin ja Hübner schon weggenommen zum 1:0. Das ist mein grandioser Moment, und zwar aus dem Grunde, weil es einfach so geil reingestolpert war, irgendwie mit Latte und gehalten und nochmal abgeblockt. Das ist halt in dieser reinen Slapstick, wie einfach so 15 bis 20 Spieler dann um diesen Ball rumstochern, einfach ja grandios anzusehen ist. Und deswegen Hübner zum 1:0 für Ingolstadt.
Lustig ist aber, wenn der Torhüter auf dem Boden rumliegt und dann irgendwie nicht mal so richtig nur so rumrobbt oder
ja, es also war einfach diese Gesamtkonstellation, es hätte einfach nur noch so eine filmische Musik noch gebraucht, und man könnte das so untermalen, und das ist irgendwie
in Zeitlupe dann aber.
Das ja,
muss
dann genau,
dramatische ja. Musik in Zeitlupe muss das dann ablaufen.
Es hat einfach gezeigt, wie Fußball einfach so dermaßen kompliziert ist, wenn einfach ein Ball im Spiel ist. Von daher ist das mein Zungenschnalzer. Okay.
Dann nehme ich Thomas Müller. Schöne Bude. Und zum Abschluss der Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Ja, mir bleibt mal wieder nur Rudi Völler. Ich glaube jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal an dieser Stelle. Ja, für mich jetzt unverständlich. Aus dem Grund, also seine Äußerung nach dem Spiel. Ich meine, dass es blöd gelaufen ist, das haben wir, glaube ich, schon relativ lange aufgearbeitet. Was ich an der Stelle aber nochmal anmerken ist oder möchte, ist, wenn er schon weiß, dass er so impulsiv ist, und ich denke, er weiß, dass das ist, dann gehe ich halt nach dem Spiel nicht zu einem Interview hin, und es war ja klar, worauf es hinauslaufen wird, dass er jetzt dann von allem Möglichen gepiesackt wird, und das so lange, bis er halt explodiert, und dann wäre es, glaube ich, einfach cleverer gewesen, er hätte einfach gesagt, ja gut, kann ich nichts zu sagen, habe ich nichts gesehen, ich fragt mich irgendwie morgen nochmal. Und ja, das war so eine Explosion mit Ansage.
Ich schließe mich an, Konstantin, du darfst es auch gerne tun.
Ja, ich hatte mir auch notiert das volle Interview mit Frank Hellmann, müsste es gewesen sein.
Jo.
Und was ich eigentlich an der ganzen Situation, also jetzt nur mit Völler, so witzig fand, erstens, weil wir vorhin auch darüber gesprochen hatten, wer hat quasi da irgendwie jetzt das schlechteste Bild abgegeben, wer hat da vielleicht am meisten eingebüßt in der öffentlichen Wahrnehmung, also bei Völler unverändert eigentlich die Wahrnehmung, denn ganz ehrlich, Völler war einfach nur Völler, und das war nicht seine erste Aktion dieser Art, und es wird auch nicht sein letzte sein. Witzig war bei dem Interview eigentlich vor allem für mich, dass dann ab einem gewissen Punkt Völler dann auf einmal angefangen hat, Hellmann zu interviewen. Also die haben schnell die Rollen getauscht, und Völler hat dann die Leitung des Interviews übernommen.
Ja,
auf eine etwas, aufgehitzte Art und Weise, aber das hatte zumindest noch einen gewissen Comedy-Faktor an der Stelle. Ansonsten, ja, wie gesagt, also das wusste man ja vorher, und das darauf hat ja auch wahrscheinlich auch Sky, ohne jetzt was Böses unterstellen zu wollen, aber darauf haben sie auch wieder abgezielt. Ja. Jetzt mal den Völler, das gibt nochmal ein paar Momente für die Jahresrückschau.
Und ich fand auch witzig, dass immer, wenn Hellmann Argumente gebracht hat, Füller gesagt hat, kurz mal, ja, okay, aber wer hat uns jetzt mehr geschadet? Und dann einfach wieder, keine Ahnung, wieder auf die falsche Straße eingebogen ist. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter ist er @ramc. Danke, Christopher.
Danke dir.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
Beide hört ihr genauso wie mich, hoffentlich, am Dienstagabend wieder, 20.15 Uhr, Live-Check zu Juventus gegen den FC Bayern. Das gibt es dann auch nochmal als Podcast im Nachhinein, genauso wie alle Episoden zur Fußball-Bundesliga. www.checkpot.fm, www.facebook.de/thefortcheck. Gebt uns iTunes, Rezensionen und Bewertungen. Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.